Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag, den haben wir zum Teil schon einmal gehört in dem Wochenspruch. Ich lese ihn aber jetzt in einem etwas größeren Zusammenhang noch einmal vor. Denn ihr wart vormals in Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern strafet sie vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so werde ich Christus erleuchten. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Ach, da wollte ich Ihnen doch gerade noch was sagen, bevor ich mit der Predigt so ordentlich anfange. Ich habe gestern einen Brief bekommen von einem guten alten Freund, mit dem ich sehr viele Tage und viel erlebt habe in den letzten Jahren, oder nicht in den letzten Jahren, sondern in der Vergangenheit. Und er hat mir wieder geschrieben, einen echt dicken, großen Brief. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich ihn genommen habe und mir Folgendes vorgenommen habe. Ich werde diesen Brief aufmachen und jeden Tag einen kleinen Abschnitt, einen Satz aus diesem Brief lesen, damit ich mich so richtig an jeder einzelnen Zeile freuen kann und ich mit jeder einzelnen Zeile auch ein Stück weit leben kann und mich wieder hineinversetzen kann in das, was mein Freund damals erlebt hat oder was wir gemeinsam erlebt haben und was er in der letzten Zeit erlebt hat. Liebe Gemeinde, ich glaube, Sie glauben mir diese Einleitung nicht so ganz. Oder wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie tatsächlich solch einen dicken Brief, den ich jetzt mal hier mitgebracht habe, von einem alten Freund aus längst vergangenen Tagen bekommen würden? Sie würden ihn nehmen und würden ihn aufreißen und sicherlich alle Geschäftspost und erst recht die Rechnungen beiseite legen und erst mal ganz intensiv lesen, was er denn geschrieben hat. Sicherlich, Sie werden dann gewiss sagen, heute Abend in aller Ruhe werde ich noch einmal hineinschauen und werde mir die Einzelheiten noch mal anschauen. Mir fiel dieses Beispiel deswegen ein, weil wir ganz ähnlich mit der Bibel, mit dem Neuen Testament umgehen. Das Neue Testament ist ja an vielen Stellen nichts anderes als eine große Briefmappe, wo vieles drinsteht und wir aber diese Briefmappe überhaupt nicht als Briefmappe wahrnehmen, sondern immer schöne kleine Verschen lesen, darüber nachdenken, im Gottesdienst, in unserer persönlichen Bibellese oder an dieser und jener anderen Stelle. Dabei sind das wirkliche Briefe, die in einer bestimmten Situation von einem bestimmten Menschen geschrieben sind und an einen bestimmten Adressaten, in diesem Falle meistens an Gemeinden, abgeschickt worden sind und dort auch vorgelesen wurden. Da hat der Gemeindeleiter in Rom oder in Ephesus oder an verschiedenen anderen Stellen sich morgens vor die Gemeinde gestellt oder abends, wann sie sich getroffen haben, und hat gesagt, es ist ein Brief angekommen von uns. Von Paulus, wisst ihr noch, derjenige, der unsere Gemeinde vor x Jahren gegründet hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Gemeindeleiter hätte gesagt, heute lese ich die Eingangsverse, 3 Verse, den nächsten Sonntag lese ich wieder 5 Verse und so weiter und so fort, bis nach einem halben Jahr wir diesen Brief des Paulus durchgelesen hätten. Ich glaube, Sie brauchen keine große Fantasie, um festzustellen, dass die Gemeinde protestiert hätte, sondern die wollten wissen, was der Paulus schreibt, was der Paulus ihnen mitteilt, wie es ihnen geht oder was er ihnen vielleicht auch weiterzugeben hat, um sie im Glauben zu fördern. Wir sind leider dazu geneigt, die neutestamentlichen Briefe immer in homöopathischen Dosen nur wahrzunehmen. Aber das wissen wir auch, immer dann, wenn wir einen Text haben und aus diesem Text nur etwas Kleines herausnehmen, dann bestehen einige Gefahren. Gefahren des Missverständnisses, weil wir den großen Zusammenhang nicht haben. Also nebenbei, ich muss schon gestehen, die Texte von Paulus sind schwieriger zu lesen als manche Texte, als manche Briefe, die ich bekomme oder die ich selbst schreibe. Und von daher kann man das schon auch verstehen, dass man sie nicht so ganz auf einmal herunterlesen kann. Selbst der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, die Texte von Paulus sind nur schwer zu verstehen. Also von daher habe ich so ein kleines bisschen ein Mitgefühl für alle diejenigen, die nicht sagen, naja, ich möchte den Epheserbrief oder gar den Römerbrief in einem Zug einmal durchlesen. Aber dennoch möchte ich Mut machen, tatsächlich die neutestamentlichen Briefe unter anderem auch einmal in einem Fort durchzulesen. Sie auch als ganz normale Briefe zu verstehen, wo der Paulus sich hinsetzt und anfängt und schreibt und sich seine eigene Situation und die Situation der Gemeinde vor Augen führt und dann eben das, was ihm wichtig ist, zu Papier bringt. Missverständnisse, das wissen wir aus unserem Leben, entstehen ganz leicht, wenn man irgendeinen Satz aus dem Zusammenhang reißt. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass irgendjemand zu Ihnen gekommen ist und hat gesagt, was hast du denn da erzählt? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und wenn Sie danach gefragt haben und gesagt haben, was ist dir denn da zu Ohren gekommen? Und dann werden Sie vielleicht manches Mal feststellen und auch so antworten, das habe ich aber so nicht gemeint. Hier muss man den gesamten Zusammenhang dessen sagen oder dessen wissen, was ich gesagt habe, und schon bekommt das Ganze ein anderes Gesicht. Unser Predigttext heute, der ist geradezu prädestiniert, missverstanden zu werden, wenn man ihn nicht wirklich als Teil des gesamten Briefes an die Epheser wahrnimmt. Dieses Schicksal teilte er im Übrigen mit vielen Texten und Textabschnitten aus dem Neuen Testamentes, die ethische Anweisungen bringen, die also Handlungsanweisungen für das Leben geben, die eine Art Vorschriftenkatalog sind für das rechte Verhalten für Christen. Ich will einmal zwei Missverständnisse nennen, die ganz leicht hier bei unserem Text aufkommen können. Das eine ist das Missverständnis der Werkgerechtigkeit. Wir gehen ja jetzt auf das Reformationsjubiläum im nächsten Jahr, im Jahr 2017 zu. Und da können wir uns ganz gut den Kampf, den inneren Kampf Luthers noch einmal vor Augen stellen. Für ihn bestand die alles bedrängende Frage darin, einmal ganz kurz zusammengefasst, wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Die Antwort, die ihm damals die Kirche anbot, überzeugte ihn nicht. Diese Antwort lautete nämlich, tue gute Werke, gib in Form von Ablässen von deinem Hab und Gut zur Ehre Gottes und der Kirche, peinige dich durch Fasten oder durch Selbstverletzung, lehre ehrbar und vieles andere noch mehr. Das war so eine Art Verhaltenskatalog. Wenn du dich danach richtest, dann wird schon alles gut. Das war der Grundtenor der ganzen Botschaft. Luther aber merkte, dass ihm solch eine Handlungsanweisung nicht half. Dabei konnte sich die Kirche doch auf die Texte, auf solche Texte, wie wir sie gehört haben, des Neuen Testamentes berufen. Wandelt, prüft, habt nicht Gemeinschaft, wach auf, steh auf. Das sind lauter imperative Befehle, Anordnungen, Handlungsanweisungen, die Paulus hier den Ephesern schreibt. Tu etwas als Christ. Oder umgekehrt zu sagen, Christsein besteht im Tun und im Handeln. Luthers brennendes Problem, wie er denn zur Gnade Gottes kommen könnte, ist für viele Menschen heute weit weg. 500 Jahre nach der Reformation haben wir schon zu oft von der Gnade Gottes und dem gnädigen Gott gehört, als dass uns Luthers Frage wirklich noch in Unruhe versetzen könnte. Dafür droht uns ein anderes Missverständnis dieses Textes. Ich möchte es einmal das ethische Missverständnis bezeichnen. Ich glaube, es ist nicht ungefährlicher als das, was die Antwort in der Reformationszeit, die Antwort der Kirche in der Reformationszeit gewesen ist. Dieses Missverständnis zeigt sich immer dann und an dieser Stelle, wo der christliche Glaube und seine Botschaft auf die Ethik, auf die Lebensgestaltung und das rechte Verhalten in dieser Welt und in dieser Gesellschaft und in Bezug auf die Fragen, die uns entgegentreten, reduziert wird. Gott, Jesus wird als Vorbild der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe wahrgenommen und dargestellt. Er ist der Bruder, der sich um seine Mitbrüder und Mitschwestern gekümmert hat. Und Christsein heißt, in der Nachfolge dieses Jesus zu leben. Die Frage stellt sich natürlich sofort, ja, ist er das denn nicht? Gilt das denn nicht? Wäre die Welt nicht bedeutend besser für uns, wenn wir uns als Christen, als Vorbild für Leben und Mitverantwortung diesen Jesus nehmen? Ich glaube, hier wird jetzt es wichtig, ob und wie wir unseren Text in den Zusammenhang hineinstellen, in den großen Zusammenhang des Epheserbriefes. Schauen wir einige Verse zurück in diesen Text. In den ersten Vers des Kapitels, dort wird etwas ganz Wichtiges gesagt, was uns im Grunde genommen aber noch mehr schocken kann. Dort steht nämlich, wörtlich übersetzt, in der Lutherbibel ist das ein kleines bisschen abgedämpft, so seid nun Gottes Nachahmer. Also Sie werden sofort natürlich Stopp rufen und sagen, das ist ja noch viel, viel heftiger. Jesus als den Mensch gewordenen Gott sich als Vorbild zu nehmen, das ist schon schwer. Das mag aber immerhin doch noch ein Ansporn sein für unser Leben. Aber Gott, wie kann ich mir denn Gott zum Vorbild nehmen, als den ich nachahmen soll? Noch heftiger kann diese Frage nach Vorbild und Nachahmung doch überhaupt nicht formuliert sein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt nämlich, betrachte ich all diese Anweisungen im Predigttext als bloße Anweisungen, als Verhaltenskatalog, dem man als Nachahmer Gottes folgen soll, dann ist das Ergebnis völlig klar. Das kann nur in Stress und Überforderung vorprogrammiert sein. Es ist unumgänglich, dass wir das nicht schaffen. Wie sollten wir uns denn vornehmen, Gottes Nachahmer zu werden? Ich will einen ganz billigen Vergleich nehmen. Wir kommen ja von der Europameisterschaft der Fußballer her. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde als völlig unsportlicher Mensch, zudem noch im vorgerückten Alter, mir vornehmen, demnächst genauso zu kicken wie die Kicker, die in Frankreich gewesen sind, bis zu 120 Minuten quer über den Sportplatz rennen und dann noch präzise Flanken zu schlagen. Sie würden mich alle für verrückt erklären und würden sagen, das geht nicht. Das macht meine ganze körperliche Anlage nicht mit, auch nicht, wenn ich jeden Tag trainieren würde und das Letzte aus mir herausholen würde. Ich muss nicht sagen, dass das ein völlig absurder Vergleich ist oder dass dieser Vergleich so absurd ist, dass Sie nur mit dem Kopf schütteln. Das Missverständnis und das so herausgearbeitete Problem unseres Predigttextes löst sich dann erst auf, wenn wir sehen, was der Paulus den Ephesern wirklich geschrieben hat, wenn wir den großen Zusammenhang des ganzen Briefes sehen. Dieser ganze Zusammenhang zeigt sich nämlich darin, dass Paulus schon in den Kapiteln vorher immer einen Gegensatz aufgemacht hat. Vormals wart ihr so, heute seid ihr so. Früher war das und jetzt ist es etwas anders. Es gibt eine Scheidegrenze, eine Grenze zwischen früher und jetzt. Das gilt im Übrigen schon für den ersten Satz unseres Predigttextes, den ich gelesen habe, der im Übrigen nicht zu dem vorgeschlagenen Predigttext aus der entsprechenden Kommission der Kirche gehört. Ihr wart, so schreibt Paulus, ihr wart vorher Finsternis, nun seid ihr aber Licht. Und hören Sie genau hin. Hier steht nicht, ihr wart vorher in der Finsternis und habt euch dann umgewendet und habt einen neuen Standpunkt angenommen und jetzt steht ihr im Licht. Nein, da steht etwas anderes. Dort steht nämlich, ihr wart Finsternis und seid jetzt Licht. Nicht der Standpunkt hat sich geändert, sondern das Wesen, das eigentliche Sein hat sich verändert. Licht und Finsternis sind Metaphern, sind Bilder. Einige Kapitel vorher hat Paulus das Ganze schon einmal gesagt ohne Bild. Direkt als Aussage über das Sein der Christen, die er in diesem Brief anspricht. Vorher, so sagt er, wart ihr tot in Sünden und nun hat euch Gott mit der Auferstehung Christi lebendig gemacht. Hier ist nicht von einer Lebenseinstellung oder einer Lebensgewohnheit die Rede, bei der man sich einfach entschließt, jetzt irgendetwas anders zu machen als vorher. Zum Beispiel aufhören zu rauchen oder auf einmal vegetarisch zu leben oder mehr Geld und Zeit zum Wohl des Nächsten einzusetzen oder sonst irgendetwas. Das, was Paulus meint, kann man nicht einfach mit Training, mit Selbstkonditionierung, mit starkem Willen bewirken. Dazu gehört geradezu ein Schöpfungshandeln Gottes. Aus einem Toten wird ein Lebendiger. Aus Finsternis wird Licht. Alles, was der Paulus hier in der Form von Aufforderungen, von Handlungsanweisungen niederschreibt, sind deswegen im Grunde keine Imperative, keine Befehle, sondern indikative Seinsaussagen. Tut nicht das und das, sondern ihr seid das und das. Der christliche Glaube ist mehr, viel mehr, als eine ethische Lebenseinstellung und Gestaltung. Es geht um ein neues, von Gott geschenktes Leben. Das war das zweite Missverständnis, was ich ja versucht habe, vorhin anzudeuten, wie man den Text eben missverstehen kann, wenn man ihn nicht im gesamten Zusammenhang liest. Am Ende unseres kleinen Textes findet sich ein Zitat. In der deutschen Bibel lässt sich das nicht so leicht erkennen, aber im Griechischen scheint es ein Zitat aus einem Tauflied zu sein. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Die Taufe. Die Taufe verweist auf das neue Leben, das Gott durch Christus dem Menschen gibt. In einem anderen Brief des Paulus, dem großen Römerbrief, schreibt derselbe Paulus, mit Christus seid ihr gestorben und mit ihm auferstanden. Das bringt die Taufe zum Ausdruck. Sowohl den Römern als auch den Ephesern schreibt Paulus, eure Taufe ist nicht nur ein öffentliches Zeichen für den Vorsatz, jetzt ein neues Leben führen zu wollen, das sich an dem Willen Gottes orientiert, sondern die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass ihr etwas Neues seid. Gott hat euch, die ihr tot wart, auferweckt durch und mit der Auferstehung Christi. Und damit kommen wir dorthin, was dieser Text, unser Predigttext überhaupt sagen will. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit, die ist ausgeschlossen. Es geht nicht darum, in den Himmel zu kommen und einen gnädigen Gott zu bekommen, weil man diese oder andere Ordnungen abarbeitet und ihnen nachkommt. Aber genauso wenig ist es ausgeschlossen, das Christsein in eins zu setzen mit einem hohen ethischen Lebensstandard. Das ist nur ein Teil, aber das macht nicht die Grundlage des Christseins aus. Wenn ich Paulus und den Epheserbrief als Ganzes lese, werden diese Missverständnisse ausgeräumt. Gott selbst hat durch Tod und Auferstehung Christi eine neue Wirklichkeit geschaffen, deren Teil wir durch Taufe und Glaube sind. Und diese neue Wirklichkeit nimmt immer mehr Raum in unserem ganz konkreten Leben. So will diese Liste verstanden werden. Deswegen versetzt sie uns nicht in Angst und Schrecken. Was wird denn Gott tun? Ist er denn gnädig? Genüge ich denn? Oder so weiter. Sie ist auch keine schreckliche Peitsche, die uns antreibt, immer noch mehr zu tun und immer noch besser zu leben. Sie will uns aber auch nicht in eine fromme Ecke hineindrängen, in der wir uns vor der Umgebung abschotten, in dem Sinne, dass wir uns nicht schmutzig machen, nicht mit den Sünden anderer Leute bekleben und nur noch unserem Glauben leben. Wenn wir den Text ordentlich in seinen Zusammenhang hineinlesen, dann ermöglicht dieser Text uns ein freies Durchatmen. Er setzt neue Kräfte frei, uns als Christen auch den schönen und weniger schönen Dingen unseres Lebens zu stellen. Manchmal mag uns von uns aus gesehen dabei die Puste ausgehen, aber der Text will ein Trost sein. Er ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst sagt, ich habe etwas Neues geschaffen. Ihr müsst euch nicht mehr von der Finsternis ins Licht bewegen, sondern ich habe euch von der Finsternis zum Licht gemacht. Und dieses Neue, das lässt sich jetzt dahingehend in Handlungen auch umsetzen, indem ihr prüft, indem ihr wandelt, also lebt, indem ihr dieses oder jenes tun. Um es ganz kurz zusammenzufassen, dieser Text lässt uns leben, was wir sind. Der Text lässt uns leben, was wir sind. Und was könnte uns Besseres in diese Woche hinein begleiten? Wer an Christus glaubt, lebt nicht nur in einer neuen Wirklichkeit, er ist neue Wirklichkeit. Er ist nicht länger Finsternis, sondern ist Licht. Diese neue Wirklichkeit ereignet sich mitten in der Wirklichkeit dieser Welt und deswegen ist sie auch immer noch gebrochen erfahrbar und noch nicht vollkommen. Aber sie ist nicht ein Ziel, auf das wir zugehen, sondern es ist der Ausgangspunkt, den Gott geschaffen hat, den Gott markiert hat. Nicht die neue Wirklichkeit ist etwas, wo wir irgendwann mal hinkommen, sondern sie ist geschaffen, sie ist da. Sie ist die Grundlage, von der wir leben. Und das tröstet, wenn wir an die Grenze unserer Kraft und unserer Möglichkeiten kommen, weil wir nämlich hier auf Gottes Wirklichkeit gewiesen sind. Das befreit dazu, unser Christsein ungezwungen und ohne Angst und wach für das, was um uns herum passiert, zu leben. Eine Handlungsanweisung als Tür zur Freiheit. Das ist es, was Paulus uns hier sagen will. Und der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.